Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen, die ich immer wieder sehe. Die Gesichter auch schön zu sehen, die ich zum ersten Mal sehe oder nach langer Zeit wieder sehe. Ich freue mich, das ist für meinen Dienst gehört die Bibelstunde zu meinen Lieblingsdiensten. Darauf freue ich mich ganz besonders. Bei allen vielfältigen Diensten und bei allen Möglichkeiten, aber die Bibelstunde ist so meine Lieblingsstunde. Es hat viele Gründe. Und ein Grund ist, wir beten und haben eine Stunde Zeit, Bibel aufzuschlagen, Bibel zu lesen, dann beten wir, dann gehen wir nach Hause. Kein Drumherum, kein Tramtram, einfach nur im Fokus. Zum anderen auch kann man dem gerecht werden. Also die Bibelstunde ist dazu da, dass man ganz viel in der Bibel grabt, viele Bibelstellen aufschlägt und nachschaut und da tiefer hineingeht. Und das ist was Wunderbares. So, und das ist eine gute Gelegenheit. Und so freue ich mich auf heute Abend. Ich möchte beten, bevor wir dann eben das Graben beginnen und einladen, euch damit zu beten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus, das ist wirklich ein Vorrecht, dass wir dich entdecken dürfen, dass wir dich schauen dürfen, dass wir dich glauben dürfen. Danke, dass du dich uns offenbart hast, nicht nur in der Schöpfung allein, sondern auch eben in deinem Wort und durch deinen Geist in unseren Herzen, Herr, dass wir dich erkennen können, glauben können, verstehen können, begreifen können, Herr, dass du gesandt bist vom Vater und dass du das Werk des Vaters vollbringst und vollenden wirst. Herr, nimm uns da hinein, auch heute Abend, dass wir dein Wort besser verstehen und somit, dass wir dich besser verstehen. Offenbare du dich uns heute, segne uns. Ich bitte dich vom ganzen Herzen. Amen. Wir schlagen das Buch Haggai auf. Einer der letzten Propheten des Alten Testaments, einer der letzten Briefe im Alten Testament, zusammengehörend mit den drei übrig gebliebenen, dann Sacharja und Malachi, so zwei Kapitel. Wir sind eine Weile darin unterwegs. Und Kapitel 1, Vers 1 haben wir uns intensiver angeschaut. Und nachdem wir Gottes Zeitpunkte uns angeschaut haben, und auch Gottes Boten, Vorboten und Vorschatten angeschaut haben, wie Serubabel und Joshua, bleibt uns eins übrig und nicht übrig, sondern eigentlich im Fokus das Wichtigste, nämlich Gott selbst anzuschauen. Und das ist, was ich heute mit euch machen möchte. Wenn wir die Bibel lesen, neigen wir sehr schnell dazu, sofort das auf uns praktisch anzuwenden und sagen, was hat das mit mir zu tun? Wir neigen sehr schnell dazu, es auf uns zu übertragen und dann Anweisungen zu bekommen, was auch nicht falsch ist. Wir neigen sehr schnell dazu, Verheißungen zu entdecken damit sie unseren Glauben stärken. Also diese Perspektive, was sagt es mir? Wo bin ich da? Wo finde ich mich da? So sehr schnell. Und wenn wir da uns nirgendwo finden, wenn wir eben keine Verheißung sehen, keine Anweisung sehen, keine Befehle sehen, dann ist es nichts, wo wir sagen, oh, der Text hat heute zu mir gesprochen oder der Herr hat heute zu mir gesprochen. Und von daher sind solche Verse wie Kapitel 1, Vers 1 im Buch Haggai oft überlesen, weil man keinen direkten Bezug zu seinem Leben da findet. Und da geht es halt im zweiten Jahr des König Darius, im sechsten Monat, des ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, den Sohn Shealtiel, den Statthalter von Juda, und Joshua, dem Sohn Jatsudaks, dem Hohepriester. Mittlerweile können wir es auswendig, diesen Vers. So, und dann sagt, okay, was hat das mit mir heute zu tun? Absolut gut. Und von daher überliest man sehr schnell und wird man gern schnell zum zweiten Vers kommen. Und dazu kommen wir auch. Aber ich möchte uns einfach nochmal daran erinnern und zur Vorsicht mahnen oder beziehungsweise da auszurichten, bei all dem, wenn wir die Schrift aufschlagen, begegnen wir Gott und wir fragen nach ihm, wie er sich auf uns offenbart, was wir über ihn lernen, was er tut und was er verheißt. Wir lernen seine Verheißung, wir lernen seine Taten, wir lernen sein Wesen. Der Fokus ist zuerst auf ihm. Was sagt uns diese Stelle über Gott selbst? Und je klarer wir Gott erkennen und je mehr wir Gott verstehen, umso einfacher wird es auch uns fallen, das auch auf uns zu übertragen und eben Verheißungen in Anspruch zu nehmen, Hoffnungen zu empfangen und Glauben auszurichten. Also die Perspektive geht von Gott dann auf uns und nicht von uns und dann auf Gott. Und genau das Gleiche auch im Buch Haggai. Interessanterweise, nachdem wir wirklich uns viel Zeit genommen haben für den Kontext und für die Vorbilder und für diese Zeitpunkte, in der Mitte steht aber immer noch das Wort des Herrn. Es ist immer noch er. Und im Hebräischen wird das mehr deutlich als im Deutschen. Im Hebräischen sind genau 11 Wörter vor dem Herrn und 11 Wörter nach dem Herrn. Also das Hebräische rahmt das allein in Vers 1. Das Hebräische rahmt das Wort des Herrn in die Mitte. Es geht um ihn. Es geht darum, was er sagt. Es geht darum, wie er sich vorstellt. Und da finden wir eben 11 Wörter vorher, 11 Wörter nachher. In der Mitte ist der Herr. Und allein das macht deutlich, um wen es eigentlich geht. Um wen es jetzt nicht nur im Buch Haggai geht, um wen es nicht nur in dem Alten Testament geht, sondern um wen es eigentlich in der ganzen Bibel geht. Um ihn geht es. Und Gott offenbart sich, Gott teilt sich mit, Gott gibt uns sich zu erkennen, das ist eine gewaltige Wahrheit, das ist ein großes Wunder. So, und dieser Herr offenbart sich, das heißt, das Wort des Herrn, ich habe heute gezählt, wie oft der Herr in Buch Haggai auftaucht. Das wäre jetzt eine kleine Aufgabe. Ich mache mal das jetzt in einer kleinen Übung. Das bringt uns dazu, auch die eigene Bibel mitzubringen, weil jetzt kann man zählen, wenn man eine Bibel hat. Zählt mir, wie oft ihr allein in Kapitel 1 den Herrn findet. Ich gebe euch zwei kurze Gelegenheit. Einfach mal kurz überfliegen und wie oft taucht das Wort Herrn allein in Kapitel 1 auf. Wer voll schnell beim Zählen ist, kann noch Kapitel 2 noch dazu zählen, denn 10-mal. Wer würde gerne Kapitel 2 lesen, zählen? Ich habe über 33 Mal in dem Buch Haggai, in den zwei Kapiteln, das Wort Herrn gezählt. Also das Herrn, das H groß, E groß, R groß und dann N, je nachdem, Herr oder Herrn. 33 Mal in zwei Kapitelchen. Um wen geht es im Buch Haggai? Um den Herrn. Im Fokus steht nicht das Volk, im Fokus steht nicht Zerubabel, der ein großes Vorbild ist, im Fokus steht nicht Joshua, der Hohepriester, der auch eine große Rolle spielt, im Fokus steht nicht das Volk, das den Tempel mit aufbauen soll. Im Fokus, im Zentrum, es geht um den Herrn. Und das, was wir im Deutschen als den Herrn übersetzt haben, das Wort, das in unseren meisten Übersetzungen mit Großbuchstaben übersetzt ist, ist das hebräische Wort Jahwe. Das ist das Wort Jahwe. Mit der LXX-Übersetzung, also mit der griechischen Übersetzung aus dem Hebräischen, hat man nicht mehr Jahwe geschrieben, sondern nur noch Herr. Es hat was mit Gottesfurcht zu tun. Denn ein Jude spricht den Namen des Herrn nicht aus, denn er könnte ihn ja vielleicht missbrauchen. Und so ist man vorsichtig beim Aussprechen des Herrn. Man ist vorsichtig mit jedem Blatt Papier, wo Jahwe drauf geschrieben ist und je nachdem, was mit dem passiert. Das ist Entheiligung. Also da ist der Hebräer oder der Jude sehr, sehr vorsichtig. Und so ist man dazu hingegangen, das Wort Jahwe eigentlich nur mit Konsonanten geschrieben. Die Umlaute sind ja gar nicht da gewesen. Und das hat lange an Forschung gebraucht, bis man die Konsonanten, also die Umlaute, sag mal Umlaute, Lille. Oder Vokale, ja jetzt. Vokale, das heißt A, I, O, U, richtig? Gut, so das sind Vokale. Und das heißt, man hat im Hebräischen, das ganze hebräische Alte Testament in Ursprache ist ja ohne Vokale geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur Konsonanten, also T, P, G, W, so. Und das aneinander, ohne Vokale. Und wisst ihr noch was? Ohne Leerzeichen und ohne Punkt und Komma. Am Stück. Also wer sagt, dass die Elberfelder Übersetzung schlecht zu lesen ist, der hat noch nie das Hebräische gelesen. So. Und dann ist man nach und nach gegangen und hat angefangen, damit kein Missverständnis beim Lesen entsteht, dass man wirklich auch das liest, was da steht, hat man hingegangen, Punktierungen zu machen. Das findet ihr in der hebräischen Sprache, wo solche Punkte da sind. Das heißt, da werden Vokale dazugefügt und dann gibt es Überlegungen, wird das so oder so ausgesprochen. Und eine Zeit lang wurde Jahwe wie ausgesprochen? Jehova. Und die spätere Forschung hat eigentlich rausgekriegt, das ist die falsche Leseart. Die alte Elberfelder Übersetzung hat noch diese Schreibweise Jehova. Die Zeugen Jehovas bis heute noch sind erhalten an dieser Übersetzung Jehova. Und die spätere Forschung hat die Übersetzung Jahwe. Aber dieser Jahwe, das ist der Begriff, der dann später, weil man ihn nicht einfach so missbrauchen wollte und einfach so leichtfertig in den Mund nehmen wollte, hat man übersetzt dann mit Herr. Aber damit man es unterscheidet zwischen wie den Herr so und so und weiß, um welchen Herrn es geht, hat man das in Großbuchstaben geschrieben. Nur ein bisschen zu der Geschichte. So, und die LXX, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, 70 Schriftgelehrte, die in Alexandria gelebt haben, nämlich in Ägypten, haben damals für die hellenistische Welt, für die griechisch sprechende Juden, die ihre Sprache nicht mehr kannten, haben dann das Alte Testament übersetzt. Und das ist oft die Grundlage auch für die Übersetzung oder unsere Übersetzungen. Und je nachdem, welche man hat, ob man Luther hat oder Elberfelder. Okay, einfach bis hin dazu. Interessant, oder nicht nur interessant, sondern sehr wichtig ist, dass am Anfang des Alten Testaments oft noch der Begriff für Gott Elohim gebraucht wird. Und der Begriff Elohim steht erstmal mal allgemein für Gott, für Gottheiten. So können auch andere Gottheiten, möchte gern Gottheiten, eigentlich Götzen, Gottheiten von anderen Völkern wie Baal oder wie auch immer, wenn sie mit Gott angesprochen oder beschrieben werden, dann steht das Wort Elohim, nicht Jahwe. Jahwe ist allein der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Jahwe ist der allein wahre Schöpfergott und am Anfang ist noch etwas mehr von diesem Elohim die Rede und dann auf einmal wird es mehr oder wechselt es und wird mehr und mehr und dann nur noch Jahwe allein. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Aber 6800 Mal verwendet das Alte Testament diesen Begriff Jahwe. Dieses Wort des Herrn. Bei uns allein im Haggai-Brief 33 Mal, 6800 Mal im Alten Testament. Auch das macht es deutlich, um wen es eigentlich geht. Und wenn es so oft verwendet wird und wenn es uns so oft vor Augen gestellt wird, dann müssen wir eine Klarheit haben, wer ist es? Und das möchte ich heute mit euch tun, dass wir uns anschauen, wer ist der, der redet? Wer ist Jahwe? Und ich hoffe, dass es euch genauso viel Trost und Zuspruch an Ermutigen und auch Glaubensstärken sein wird, wie für mich das ist. Dieser Jahwe, wie wird er im Buch Haggai beschrieben? Schaut mal Vers 2, jetzt kommen wir endlich zu Vers 2. Wir verlassen so langsam Vers 1 und wagen uns vorsichtig an Vers 2. Ich lese mal Vers 2. So spricht der Herr, wir können übersetzen, Jahwe, der Herrscharen. So spricht der Herrscharen, und dann heißt es, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Wir bleiben kurz bei diesem, so spricht der Herrscharen. Wer ist der Herrscharen? Vielleicht ist da einer, wer hat eine Luther-Übersetzung? Ich glaube, das hier vorne ist eine, da steht Herr Zebaoth wahrscheinlich, richtig? Genau, das ist die Übersetzung, wie der Luther der Herrscharen übersetzt hat. So spricht der Herr der Herrscharen, beziehungsweise der Herr Zebaoth. Was bedeutet das? Ich denke und ich glaube fest, dass nicht nur Haggai ganz bewusst diesen Gottesnamen gebraucht und der Herr der Herrscharen oder der Herr Zebaoth taucht im Alten Testament in vielfältiger Weise auf, an ganz, ganz, ganz vielen Bibelstellen. Und ich meine, wenn wir ein gutes Verständnis haben wollen, wer der Herr der Herrscharen ist oder was das bedeutet, dann ist es ein gutes Studium, zum Beispiel eine Konkordanz zu nehmen und dann den Begriff Herrscharen zu suchen oder Herr der Herrscharen und alle Bibelstellen nachzuschlagen, wo das auftaucht. Das braucht ein bisschen. Es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist ein gutes Bibelstudium. Und dann sich die Bibelstellen rauszuschreiben vielleicht. Und dann hinzugehen und sagen, was sagen diese Stellen über diesen Herrn der Herrscharen? Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen fleißig da ist und auch da nicht faul ist, sondern diese Zeit sich nimmt, dann bekommt man ein gutes Verständnis, was die Bibel lehrt, wie sie den Herrn vorstellt. Und so, was steckt hinter diesem Begriff Zebaoth bzw. Herr der Herrscharen? Und warum verwendet Haggai ihn so? Nämlich wiederum, kurze Aufgabe, schaut in eure Bibel, überfliegt das mal ganz schnell, es sind nur noch zwei Kapitel. Schaut mal, wie oft taucht dieser Begriff Herr der Herrscharen im Haggai auf. Allein Kapitel 1 müsste eigentlich viermal im ersten Kapitel. 1, 2, 3, 4, ich finde sogar 5. Ja, aber beim ersten Mal habe ich auch eins nicht gesehen, dann wieder. So, und dann im Kapitel 2, so der Rest ganz schön viel. Insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 14 Mal. 14 Mal Herr der Herrscharen im Haggai-Brief. So, Haggai gebraucht ganz bewusst diesen Namen. Was steckt hinter diesem Namen? Was bedeutet Herrscharen oder was bedeutet Herr der Herrscharen? Dieser Spur möchte ich mit euch heute ein bisschen nachgehen, vielleicht auch nächsten Mittwoch, je nachdem, wie schnell wir vorangehen. Zuerst mal gucken wir uns diesen Namen an. Herr, Jahwe, Jahwe der Herrscharen. Was ist dieser Begriff Jahwe? Liest man das Alte Testament oder die Botschaft des Alten Testaments, ist letztendlich diese. Gott stellt sich vor. Es ist keine Konservierung der Geschichte Israels. Es geht nicht darum, eben Geschichten uns zu erzählen, wie, was geschah und nicht geschah. In erster Linie geht es darum, Gott stellt sich vor und sagt, ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Oder wir können anders fragen, wer ist Gott? Liebe Geschwister, es ist unglaublich, dass dieser Schöpfer Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der auf keinen Menschen, auf kein Geschöpf, auf nichts angewiesen ist, dass er aus sich selbst heraus, aus seiner eigenen Motivation heraus, sich uns Menschen mitteilt. Ich habe immer wieder dieses Bild, wenn ich darüber nachdenke und rede, ich habe dieses Bild der Ameisen vor mir, die jetzt gleich bald wieder kommen werden, in Hauf oder so, oder Mücken oder so, die ich gerne, tschick, ja. Und wenn ich sage, hey Mücke, weißt du, wer ich bin? Ich würde gerne mich mit dir unterhalten, ich würde gerne sagen, warum ich jetzt hier gerade das tue, was ich tue. Oder Ameise, weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du, wo du unterwegs bist und weißt du, warum es dich gibt? Dass Gott sich uns mitteilt, dass er uns sagt, wer er ist, das ist erstaunlich. Und die Bibel und vor allem das Alte Testament sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Die Frage dahinter ist, wer ist Gott? Und Gott stellt sich vor. Und Gott stellt sich auf zweierlei Arten vor. Und zwar durch die Taten und durchs Wort. Gott stellt sich vor, indem er Dinge tut und indem er Dinge sagt. Durch die Schöpfungstat und durch das Schöpfungswort. Gott spricht und es wird, Gott stellt sich vor. Und das Alte Testament und unter anderem Haggai gehört mit dazu, beantwortet uns die Frage, wer ist Jahwe? Wer ist dieser Gott eigentlich? Ich möchte euch das kurz zeigen. Nein, bevor ich das zeige, bevor wir diese Stelle anschauen, ein Bild. Jetzt habe ich geguckt, die Tafel heute nicht da. Jetzt braucht es eure Kreativität. Stellt euch vor, die Tafel steht hier vor euch. Und in der Mitte steht Jahwe. Um ihn geht's. Und die Frage drunter lautet, wer ist er? Und die Antwort, die das Alte Testament gibt, ist, ich bin, der ich bin. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Wer ist Jahwe? Ich bin. Wir können andersrum sagen, ich bin ist Jahwe oder Jahwe ist ich bin. Nicht ich war, ich bin. Und nicht nur ich werde sein, ich bin. Jahwe ist ich bin. Und dieser Jahwe stellt sich vor und zwar als der Schöpfer. Und er offenbart, sagt, ich habe das übrigens alles gemacht. Falls ihr es nicht wisst, ich war es. Keiner der Gottheiten, von denen ihr denkt, dass sie es sind. Keiner der mächtigen Götzen. Ich bin der Schöpfergott. So beginnt die Bibel, oder? Die Bibel beginnt, indem dieser Jahwe-Gott den Menschen sagt, ich will, dass ihr vorsichtig seid. Betet keine Schöpfung an, denn ich habe sie gemacht. Die Schöpfung ist nicht Gott. Ich bin Gott. Gott offenbart sich als der Schöpfer. Und so ist ein Großteil des Alten Testaments, viele, viele Berichte, viele Ereignisse, viele Worte Gottes dienen dazu, dass Gott die ganze Schöpfung entgöttert, können wir sagen. Versteht ihr, was ich damit meine? Gott zeigt, die Schöpfung ist nicht Gott. Der Baum ist nicht Gott, der Mond ist nicht Gott, die Sonne auch nicht, das Wasser auch nicht, die Luft, die Tiere, der Esel, die Kuh, der Affe, Krokodil, was auch immer. Es ist nicht Gott. Ich habe diese Dinge gemacht, die können nicht Gott sein. Und Gott macht das jetzt verfange ich mich hier vor die Kanne, in vielfältiger Art und Weise. Kennt ihr ein, zwei, drei Begebenheiten aus dem Alten Testament, wo Gott das so demonstriert, dass er Gott ist und nicht diese mächtigen Götzen? 10 Plagen, das ist natürlich die Stelle, auf die ich jetzt gleich kommen möchte. Genau, Dagon, wo die Bundeslade vor diesem Gott Israels und dann Kopf ab und alles Mögliche ab und er liegt davor. Sehr gut. Auf eine eindrucksvolle Art und Weise, durch eine Handlung Gottes, zeigt Gott, wisst ihr, wer ich bin? Und alle müssen sich vor ihm beugen. Bei einem bekannten Propheten, Elia. Ihr habt das sofort vor Augen, wie die Baalspriester sich da schnitzen und ritzen. Und Elia sagt, und wo ist er? Ist er gerade vielleicht aufs Klo gegangen? Vielleicht ist er in Urlaub? Wo ist er? Dann schläft er, müsst ihn noch aufwecken. Und dann demonstriert Gott in einer Weise, wer wirklich Gott ist. Alles verbrennt, Feuer kommt vom Himmel. So, immer und immer wieder. Wenn wir aufmerksam das Alte Testament lesen, müssen wir diesen Blick haben. Und wenn wir das haben, wird das uns vielfältig wenn wir das entdecken, wo Gott sagt, ich bin der einzige wahre Gott. Außer mir gibt es keinen Gott. Welche von den sogenannten Göttern könnte das alles tun? Wer könnte das 1000 Jahre voraus vorhersagen und dann geschieht es? Wer von den Göttern kann das? Keiner. Es gibt keinen Gott. Ich bin es. Ich habe früher geglaubt, dass Gott sich selbst nicht beweist. Dass Gott es nicht nötig hat, sich zu beweisen. Dass Gott nur beweist, dass Jesus sein Sohn ist. Ich bin mittlerweile nicht mehr der Meinung. Ich bin der Meinung, dass das Alte Testament eine Beweisführung Gottes ist. Ich bin Gott. Das Alte Testament beweist, wer Gott ist. Und das Neue Testament beweist, dass dieser Gott Jesus ist. So, dieser Gott ist der wahre Schöpfer und der einzige Schöpfergott. Er hat sie gemacht und er regiert über die Schöpfung. Und er stellt diese Schöpfung bloß. Und mit der Schöpfung nicht nur die Schöpfung wie die Natur, sondern auch die lebendige Schöpfung. Bis zu den Menschen. Mensch, du bist nicht Gott. Was war die Versuchung, die sofort mit Adam und Eva begann? Wenn ihr davon isst, werdet ihr sein wie Gott. Und Gott beginnt und sagt, Mensch, du bist nicht Gott. Ich bin Gott. Du bist zwar mir ähnlich gemacht, nach dem Bild Gottes wurdest du geschaffen, aber das bedeutet nicht, dass du Gott bist. Du bist immer noch ein Geschöpf. Das ist ein großer Bestandteil des Alten Testaments, zu zeigen, wer Gott ist. Und mit diesem ganzen Bild wird uns die Allmacht und die Kraft und die Größe Gottes vor Augen gemalt. Wer regiert eigentlich? Wer spricht und das wird? So. Und das Zweite gegenüber, also wir können vorstellen, in der Mitte ist Jahwe, habe ich Jahwe hingeschrieben. Oben habe ich geschrieben, er ist der Schöpfer. Und dann drunter die Entgöttung der ganzen Schöpfung. Und unten in der Gegenüberstellung gibt es ein weiteres Puzzleteil. Und das beschreibt diesen Gott nicht nur als den Schöpfer, sondern auch als den Erlöser. Und das ist wichtig. Weil er der einzige Schöpfer ist und er spricht und es wird, ist er auch der Einzige, der zu retten vermag. Wenn alles andere keine Götter sind, wenn alles andere nicht die Kraft hat, wenn alles andere nicht leben kann, sie nicht retten kann. Ich hoffe, ihr erinnert, ich glaube, ist das bei Jesaja oder ist das Jeremia? Bin ich nicht sicher. Wer von den Propheten macht sich so lustig über, sagt, aus einem Baumstumpf, ihr nehmt einen Baum, sägt es durch, aus einem macht ihr Holz und Feuer, ist das Jesaja, gell? Genau, voll gut. Jesaja, und dann kocht ihr euch ein Süppchen und wärmt euch und sagt, oh, und es verbrennt. Aus einem anderen schnitzt ihr euren Gott, überzieht es mit Gold, fallt vor ihm nieder und sagt, rette mich. Das, was ihr selber töten könnt, vernichten könnt, das, von dem erhofft die Rettung. Wie geht das? Wie könnt ihr auf Steine eure Hoffnung setzen, die ihr zerschlagen könnt, wegschmeißen könnt? Wie könnt ihr auf Amulette, wie könnt ihr auf Dinge, auf diese irdischen Dinge hoffen und dass sie euch retten, die Dinge, die ihr selbst zerstören könnt? Das ist eine gute Lektion für die ganzen Aberglauben und Kulte. Amulette und was weiß ich alles. Wie können diese Dinge Menschen retten, die Menschen Dinge selber machen? Sie machen selbst diese Götzen und dann sagen, rette mich. Das ist doch absurd, oder? Weil eben das alles nicht lebt und nicht Schöpfer ist, sondern nur Schöpfung ist, vermag es auch nicht zu retten. Und somit ist ein Großteil des Alten Testaments die Botschaft von Gott, kommt zu mir, wenn ich der Schöpfer bin, dann kann auch nur ich retten. Stützt euch nicht auf andere. Verlasst euch nicht auf andere. Habt keine Angst vor anderen. Ich bin allmächtig. Ich vermag euch zu retten. Ich vermag euch zu geben. Geht nicht nach Assyrien, geht nicht nach Babylonien, geht nicht nach Ägypten, geht nicht zu dem Wahrsager, geht nicht zu dem, kommt zu mir. Und das ist übrigens die Botschaft aller Propheten. Sie rufen das Volk zurück und sagen, kommt zu mir. Ich bin der Einzige, der euch zu retten vermag. Außer mir gibt es keine Rettung. Außer von mir gibt es keine Hoffnung, keine Stütze. Ich bin Rettergott. Und das ist ein Großteil des Alten Testaments, wie Gott es illustriert und zeigt, dass er allein retten vermag. Wer gibt Regen und Sonne und wer macht es? Und wer kann machen, dass es dann nicht mehr regnet und dass es Dürre ist und das Land keinen Ertrag mehr gibt? Da sind wir mitten im Haggai. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann sagt er, ob es regnen kann oder nicht, ob es Nahrung gibt oder nicht, ob es Leben gibt oder nicht. Auf wen sollen sie vertrauen? Auf wen sollen sie ihre Hoffnung setzen? Zu wem sollen sie kommen? Also dieser Schöpfergott ist eben auch der Erlösergott. Und dann, auf der anderen Seite, gibt es zwei Puzzleteile, die uns Jahwe erklären, und zwar folgendermaßen. Diese Schöpfung ist eine gefallene Schöpfung. Und das nimmt einen großen Teil in dem Buch, im Alten Testament. Die Schöpfung ist gefallen. Die Schöpfung betet Götzen an. Die Schöpfung verwirft Gott. Die Schöpfung ist in Sünde. Und sie ist erlösungsbedürftig. Und da zeigt Gott in vielfältiger Weise und vielerlei Art und Weise, zeigt dieser Schöpfung, ihr müsst erlöst werden. Und zwar von mir. Und dann auf der anderen Seite zeigt uns das Alte Testament die Rettung der Schöpfung oder die Erlösung der Schöpfung. Also Gott der Schöpfer, Gott der Retter, Fall der Schöpfung, Erlösung der Schöpfung. Das ist mal ganz grob das Bild des Alten Testaments. Und in der Mitte, in diesen Dingen, stellt sich Gott vor und sagt, ich bin es. Und das zu zeigen, möchte ich euch kurz diese Stelle aufzeigen, die Victor schon genannt hat. Geht mit mir kurz in 2. Mose. Kapitel 1. Starten wir einfach mal grob. 2. Mose, in Kapitel 1 haben wir nochmal, werden wir nochmal zurückgeführt und erinnert, wo wir sind, nämlich die 70 Seelen, die nach Ägypten kommen, das Volk wächst unter Unterdrückung, unter viel schwere Last, das Volk wächst trotzdem. Und dann Kapitel 3, die Berufung von Mose. Und da möchte ich mit euch kurz hineinschauen. Gott erscheint Mose, Gott beruft Mose. Und da finden wir übrigens das. Ab Vers 2 lesen wir. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Und wir können, da haben wir auch wieder dieses große Herrn. Das heißt, da erschien ihm der Engel Jahwes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in der Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und spricht zu ihm und gibt ihm diesen Auftrag. Ich denke, ihr kennt ihn. Vers 8 heißt folgendes. Und dann sagt Gott, und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und ein geräumtes Land, in ein Land, das voll Milch und Honig überfließt, an einen Ort der keine Nitter und so weiter. Also Gott ist gekommen, um was zu tun? Um zu retten. Das ist es. Gott ist ein Rettergott. Von seinem Wesen ist er. Er ist der Schöpfergott und ebenfalls der Rettergott. Vers 12, da heißt es, oder lass mal Vers 11, wir lesen ab Vers 11. Mose aber antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach der Herr: Ich werde ja mit dir sein, und dies ist, sei dir ein Zeichen, und dich, dass ich dich gesandt habe. Und dann sagt Gott, was er tun soll: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werden sie an dem Berg Gott dienen. Das ist ihre Berufung, Gott zu dienen. Mose aber antwortete Gott: Und siehe, wie ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage: Der Herr, euer Väter, hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen: Was ist sein Name? Was soll ich denn dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er so: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das sind meine Benennungen von Generation zu Generation. Geh hin, versammel die Ältesten Israels und sprich zu ihnen: Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, und hat gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Also Mose sagt: Wer bist du? Wie viele Jahre war Israel in Ägypten? 400 Jahre. Wie schnell vergessen wir Gott? Was glaubst du, wie schnell sie Gott vergessen haben? Eine neue Generation kam auf, und nicht nur eine, mehrere Generationen. Sie wussten nicht mehr, wer es ist. Und jetzt holt Gott sie heraus, weil er es versprochen hat. Und jetzt steht Mose da und sagt: Ja, sie kennen dich ja gar nicht. Wer bist du eigentlich? Also in einem ehrvollen Ton, stell dir vor, da brennt der Busch, da spricht der Busch. Und er sagt: Ja, wer bist du? Was soll ich sagen? Und Gott gibt ihm eine Antwort, die auf den ersten Blick sehr merkwürdig klingt, oder? Du sollst sagen: Der ich bin. Das ist mein Name. Jahwe heißt erstmal ich bin. Der ich bin hat euch herausgeführt. Was ist das für ein Name? Ich bin. Der ich bin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen. Man kann es zeitlich verstehen oder eben ewig verstehen. Das heißt, ich bin der immer Seiende, können wir verstehen. Was letztlich auch richtig ist. Weil Gott ist der ewige Gott. Aber ich glaube, dass der Fokus woanders liegt. Hier geht es nicht in erster Linie um seine Ewigkeit, sondern um seine Vergleichbarkeit. Denn hier geht es darum zu zeigen, er ist der einzige wahre Gott. Er sagt nicht: Ich bin so und so. Ich bin nicht wie Baal, nur ein bisschen anders. Ich bin so ähnlich wie die Sonne, nur ein bisschen anders. Ich bin wie dieser Gott, nur doch anders. Gott ist mit nichts zu vergleichen. Warum? Weil er Gott ist. Gab es etwas vor Gott? Gab es etwas nach ihm, das Ewigkeit in Ewigkeit ist? Nein. Gott ist der einzige wahre Gott. Er ist der immer Seiende. Aus ihm entspringen alle Dinge. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er denkt sie, er macht sie. Gibt es etwas, was man sagen kann: Gott ist so wie? Nein. Der Punkt ist, wenn Gott sagt: Ich bin, wir können sagen: Ich bin mit nichts zu vergleichen. Und dann im Kapitel 20, bei den Geboten, das Gott gibt, sagt er: Ich, Jahwe, ich bin, ich habe euch herausgeführt, und du sollst, oder was sollst du nicht tun? Du sollst dir kein Bildnis machen. Er spricht nicht von Fernseher oder von Fotos oder von, ob man Bilder malen darf oder nicht. Gott sagt: Mach dir kein Bild von mir, weder das, was im Himmel ist, noch das, was auf Erde und unter Erde. Mach dir kein Bild von der Schöpfung und sag nicht: Das ist Gott. Und was haben sie getan? Kurze Zeit später haben sie sich ein goldenes Kalb gegossen und sagten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Wichtig, Freunde, sie sagen nicht: Das ist unser neuer Gott. Haben sie nicht gesagt. Sie sagen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Warum? Sie haben sich ein eigenes Gottesbild gemacht. Sie haben überlegt, wie könnte Gott sein? Mose ist nicht mehr da. Mose ist der Einzige, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet hatte. Und er sagt, ja, wie ist Gott? Sie haben keine Ahnung. Also machen wir uns einmal ein Bild. Also, wir setzen sich hin und überlegen und dann sagen sie, also wie war es in Ägypten? Welche Göttheiten hatten sie da? Dann haben sie da was kopiert, dann haben sie da überlegt, ah, die machen Tiere zu, vielleicht eine Kuh, vielleicht eine Schlange, wie auch immer. Und dann beschließen sie sich auch ein Gottesbild zu machen und gebrauchen ein Bild aus der Schöpfung, eine Kuh, ein Kalb. Gott sagt, macht euch keine Bilder von mir. Das heißt, wir können so sagen, macht euch kein eigenes Bild von mir. Hört auf, mich zu erfinden. Hört auf, euch selber ein Gottesbild zu schaffen. Ich höre das immer wieder, ah, das ist nicht mein Gottesbild. In manchen Situationen oder manchen, wenn wir Bibel lesen, auslegen, ich sage mal, ich provoziere jetzt mal die Lehre der Erwählung. Das ist nicht mein Gottesbild. Das passt nicht in mein Denken hinein. Nee, das kann ich mir nicht denken. Versteht ihr? Wenn wir allein das hören, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder, ja, dass Gott richten wird und dass er sowohl Engel wie auch Menschen in Ewigkeit in der Verdammnis sein werden. Das ist ein grausamer Gedanke, oder? Grausamer Gedanke. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Gottesbild ist ein Gott der Liebe. Und mein Gott wird nicht Menschen ewig quälen. Er wird sie auflösen. Oder alle retten, Allversöhnung. Freunde, das ist Gottesbild machen. Das heißt, ich mache mir mein eigenes Gottesbild. Ich überlege, wie stelle ich mir Gott vor? Und dann gibt es Dinge, die mir gefallen. Ah ja, so ist Gott. Dinge, die mir nicht gefallen, na, so ist mein Gott nicht. Freunde, das ist Götzendienst. Das ist Götzendienst, wenn wir uns ein eigenes Gottesbild machen. Und es gibt Gemeinden, die haben dieses Gottesbild und es gibt Gemeinden, die haben ein anderes Gottesbild. Gestern hatte ich so ein Gespräch und ich staunte, was für ein Gottesbild heißt. Ja. Wir haben kein Recht, uns ein Bild zu sagen und sagen, du bist so. Gott sagt, ich bin. Und jetzt kommt das wahnsinnige Tolle, liebe Geschwister. Hat jemand von uns Gott gesehen? Hat jemand von uns Gott geschaut? Niemand, oder? Können wir wissen, wie Gott ist? Aus uns heraus? Können wir Gott denken? Können wir Gott vorstellen? Und das ist, was mich begeistert. Gott offenbart sich und macht uns ein Bild. Gott sagt, so bin ich. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Und Gott geht hin und offenbart sich in Tat und Wort und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Fels. Ich bin dein Schirm. Ich bin die Burg. Ich bin der Arzt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin das Brot. Ich bin der Weinstock. Ich bin, ich bin, ich bin. Wenn Jesus das sagt, was sagt er dann? Wer ist er? Wenn Jesus sagt, ich bin, dann sagt er, er ist Jahwe. Und in Johannes Kapitel 8, können wir, ja, Johannes, nein, eine Hand bleibt in 2. Mose, das brauchen wir noch kurz. Johannes Kapitel 8, das will ich euch nur ganz kurz zeigen. In Johannes Kapitel 8 geht es darum, dass Jesus diesen Namen oder diesen Selbstbetitelung gebraucht, im ganzen Johannesevangelium, diese 7 Ich-Bin-Worte, ich denke, ihr kennt sie, gell? Das ist permanent 7-mal ganzheitlich Verweis. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Schöpfer. Ich bin Jahwe. Wie zeigt Jesus, dass er der Schöpfer ist? Welches erste Zeichen, Wunder hat er getan, um zu demonstrieren, dass er Jahwe der Schöpfer ist? Wasser zu Wein. Das ist die erste Demonstration, wer ich mache so und kürze den ganzen Schöpfungsprozess, nämlich von Weinmachen ab. Wasser, Erde saugt auf in Weinstock, in die Reben und dann wächst es, dann wird es gepflückt, dann wird es gestampft, dann wird es gegärt und irgendwann mal kommt ein guter Wein. Und Jesus sagt, nimm ein bisschen Wasser, macht so und der ganze Prozess ist abgekürzt. Wisst ihr, wer ich bin? Jahwe. Oh, Jahwe. Und nicht nur ein guter Winzer. Jahwe ist da. Und mehrere Wunder. Wer vermehrt Brot und Fisch? Wer kann sowas tun? Nur der Schöpfer. Wer kann Licht geben, dass Menschen sehen? Wer kann Tote auferwecken? Wer kann es? Es kann nur der Schöpfer tun. Jesus sagt, ich bin. Diese Worte permanent. Und so in Johannes Kapitel 8 heißt folgendes. Vers 56 folgende. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen, mein Freund. Überleg doch mal, du bist aber ein komischer Kerle. Du bist keine 50 und du sagst, du kennst Abraham? Wie soll das gehen? Dann sagt Jesus, Vers 58, Jesus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, unterstreicht die Glaubwürdigkeiten und sagt, passt jetzt gut auf, ich sage euch, ehe Abraham war, nicht war ich, liebe Freunde, bin ich. Aha, das ist noch besser, gell? War ich, können wir sagen, doch, ich bin so alt. Ich sehe halt, die haben gut gehalten. Gute Anti-Aging-Cremes benutzt. Viel Sport gemacht. Nein, nicht ich war, ich bin nicht so alt, bin ich. Das heißt, ich existiere. Ich bin, der ich bin. Da gab es einen Abraham noch nicht einmal, da bin ich. Ich bin Jahwe. Und wisst ihr, dass sie es verstanden haben? Schaut mal, Vers 39. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Warum wollen sie ihn töten? Sie haben es verstanden, was Jesus sagt. Sie haben verstanden, er hat sich gerade selbst zu Gott gemacht. Denn er hat gerade gesagt, er ist der, mit Mose in Dornbusch gesprochen hat. Ich bin. Ich bin. Und das ist so herrlich, zurück zu 2. Mose. Gott stellt sich vor und sagt, dieser Name ist Programm. Dieses Ich bin ist Programm. Dieses Ich bin heißt, ich sage, wer ich bin. Und wir müssen behutsam sein und aufmerksam sein, dass wir nicht unser eigenes Gottesbild machen, sondern dass wir uns ein Bild von Gott schenken lassen über ihn. Wir kommen als leere Gefäße, wir kommen als gefallene Gefäße, wir kommen mit unseren Missverständnissen, wir kommen mit unseren Irrwegen, wir kommen mit unseren eigenen Gedanken und Wünschen und Prägungen und wir demütigen uns von Gott und sagen, Gott, wer bist du? Sag du mir, wer ich bin, wer du bist. Und dann, wer ich bin. Sag du es mir. Oft lehre du mich. Oh, da klingt Psalm 119, oder? Herr, lehre du mich. Wie oft taucht das auf? Du bist der gute Lehrer. Du bist der Einzige, der mich lehren kann. Deine Wege, deine Ordnungen, deine Bestimmungen. Lehre du mich. Sage du mir, wer du bist. Lieber Freund, liebe Freundin, bist du bereit, von Gott dein Gottesbild verändern zu lassen? Oder hast du dir ein Gottesbild zusammengeschustert, wie du gern Gott hast, in bestimmte Kategorien gesteckt, mit denen du gut zurechtkommst, mit denen du einigermaßen klarkommst, mit denen du dich selbst und die Welt und dein Leben erklären kannst und sagst, das reicht mir. Oder bist du bereit zu sagen, Herr, zerstöre all meine Götzen. Zerstöre alle meine Gottesbilder, die ich mir selbst gemacht habe. Lehre du mich, damit ich dich erkenne, wie du wirklich bist. Und nur in ganz kurz nebenbei, dieser Gott, nachdem er sich auf vielfältige Art und Weise ehemals durch den Propheten offenbart hat, offenbart er sich am Ende im Sohn. Hebräer 1, 1 bis 3. Das ist der Höhepunkt, wo Gott sagt, nachdem er vielfältig geredet hat, er hat gesagt, ich bin der Schöpfer, ich bin der Retter und ich bin der Erlöser. Gott hat sich offenbart in vielfältiger Weise. Dann kam das war noch nicht alles, dann kam der Höhepunkt der Offenbarung. Gott sagt, jetzt zeige ich mich euch. Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Ich bin es. Das ist der Höhepunkt. Darauf zielt das ganze Alte Testament, bereitet uns vor, damit wir Gott in Jesus Christus erkennen. Das heißt, Gott mit uns. Gott besucht uns aus der Höhe. Wahnsinn, oder? Gott zeigt sich, Gott nimmt Menschgestalt an und zeigt sein Wesen voller Gnade und Güte und Treue und Barmherzigkeit. Wahnsinn, Wahnsinn. Gott teilt sich mit. Geht mal mit mir kurz in zweite Buch Mose zurück. So, Gott will sich nämlich auch seinem Volk zeigen. Sie kennen ihn nicht. 400 Jahre in der Gefangenschaft, sie kennen eben nur solche Götzen, goldene Götzenbilder, nachdem sie auch ein Abbild von Gott gemacht haben, das Mose sofort zerstört hat. Gell? Die Konsequenz war gewaltig, die da kam. Und Gott offenbart sich. Und in zweierlei Weise, er offenbart sich seinem Volk und sagt, Mose, ich zeig, wer ich bin. Und er offenbart sich auch den Nationen und sagt, ich zeige euch auch, wer ich bin. Für sein Volk ist es Gnade. Für sein Volk ist es Rettung. Für sein Volk ist es Segen und Befreiung. Und für die Feinde ist es Gericht. Das ist das zweite Buch Mose vorwiegend. Gott offenbart sich und zeigt, mein Volk, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin euer Rettergott. Ich bin euer Rettergott. Und an den Feinden sagte, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der einzige Gott. Als Mose also von Gott gesandt wird und dieser Ich bin vorgestellt, geht mal mit Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 1. Dann heißt es, dann gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, also Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortet ihnen, wer ist der Herr, also wir können, wer ist Jahwe? Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Gott nicht kennen bedeutet Gott nicht gehorchen, gegen ihn zu rebellieren. Falsches Gottesbild ist die Ursache zur Rebellion. Falsches Gottesbild ist die Ursache zum Ungehorsam. Es beginnt auf den ersten Zeilen der Bibel. Wieso hat Satan die Eva zum Sündenfall bringen können und somit Adam mit? Was hat er gemacht? Was war seine List? Wieso hat er ihnen das einreden können, dass sie doch von dem Baum essen? Er hat ihnen Gott madig gemacht. Er hat ihnen ein falsches Gottesbild vermittelt, nämlich welches? Gott gönnt euch das Beste nicht. Jetzt nur mal ganz kurz, ich bin mir sicher, mittlerweile wisst ihr das, aber in welcher Relation steht ein Baum zu einem vollen Paradies? Das ist doch für jeden normal Denkenden. Ich stelle euch einen Riesenkorb voller herrlichen Obst, alles bio, alles perfekt. Ich nehme eine Frucht raus, lege sie daneben und sage, bedient euch. Würdet ihr sagen, ich wäre fies zu euch? Würdet ihr sagen, ich liebe euch nicht, ich gönne euch nicht, ich halte euch etwas vor? Dieser Riesenkorb, Vergleich zu einem, stellt es mich schlecht dar? Dieser eine Baum, Vergleich zu allen, stellt es Gott schlecht dar? Aber solange der Mensch sagt, nein, schau mal, wie gut es Gott mit uns hat, schau mal seine Liebe zu uns, schau mal seine Schöpfung zu uns, schau mal, das hat er alles gemacht. Wenn diese Perspektive da ist, würden sie nicht auf die Idee gekommen, sagen, oh. In dem Moment, wo aber das Gottesbild sich verändert, wo der Satan der Eva ein anderes Gottesbild macht, nämlich nicht nur zu essen, auch nicht berühren. Hat das Gott gesagt? Nein. Aber die Eva, oh, stimmt. Nein, Gott sagt sogar nicht berühren. In dem Moment wandelt sich das Gottesbild und das führt den Menschen zum Ungehorsam, zur Rebellion. Denn die Motivation, Oder da ist keine Liebe, kein Vertrauen, kein Gott kennen, um sich ihm auszuliefern. Kein, ich weiß, dass er es mit mir gut meint. Ich weiß, dass er der einzige Schöpfer ist. Ich weiß, dass er der einzige Retter ist. Ich weiß, dass er Gnade, Liebe, Treue ist. Ich weiß das. Oh, ich will nicht von ihm weg. Wenn das nicht da ist, dann will man nicht zu ihm hin. Pharao sagt, wer ist Jahwe, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Und wisst ihr, was dann passiert? Gott sagt, du kennst mich nicht, darf ich mich kurz vorstellen? Und dann gibt Gott eine Visitenkarte ab. Und auf diese Visitenkarte stehen so 10 Vorstellungspunkte. Ich bin überlegen allen Gottheiten, die ihr anbetet. Und mit jeder Plage, die uns in dem zweiten Buch Mose beschrieben wird, richtet Gott die Gottheiten dieser Welt, die Gottheiten Ägyptens. Er richtet den Gott des Nils, er richtet Gott der Sonne, er richtet des Feldes, der Fruchtbarkeit. Alle Gottheiten bekommen ihr Fett weg. Sodass mittendrin sogar die Wahrsager, die Priester dieser Gottheiten sagen, oh, wir merken irgendwie, das muss der eine wahre Gott sein. Pharao, wir sollten da vorsichtig sein. Und er sagt, nee. Das, so beginnt. Jahwe stellt sich vor. Und was wird deutlich in Bezug auf für die Nation? Ich bin der Herr, der regiert über alles. Ich bin der Herr über die Sonne. Ich bin der Herr über den Mond. Ich bin der Herr über die Vegetation. Ich bin der Herr über die Heuschrecken. Ich bin der Herr über das Wasser. Ich bin der Herr. Und jetzt ist der Weg nicht weit. Der Herr der Heerscharen. Wir werden uns das anschauen, diesen Begriff. Jetzt sind wir noch bei Jahwe. Da gibt es nämlich noch eine was bedeutet Heerscharen? Wir müssen uns aber klar werden, erstmal, was ist der Herr der Heerscharen? Der Herr ist Jahwe. Und dieser Herr ist der Schöpfer von allem. Und in dem Moment, wo er die Gottheiten dieser Welt richtet und sie bloßstellt, können wir sagen, sitzt sein Volk. Und was machen sie? Sie staunen und schauen zu und denken, was ist das für ein Gott? Eigentlich ist das eine Gegenstandslektion für sie, wo sie lernen, nicht der Gott Ägyptens, nicht der Gott des Nils, nicht des Wassers, nicht der Sonne. Jahwe, ich bin, ist viel mächtiger. Die Parallele dazu nur als Beispiel, Apostelgeschichte, als Paulus nach Ephesus kommt, da ist ein Tempel der Gottheit der Diana, der Fruchtbarkeitsgöttin. Und als das Evangelium hineinkommt und das Wort Gottes hineinkommt und gepredigt wird, das ist eine dämonenbeladene Stadt. Da wurden ganz viele von diesen Götzenstatuen gemacht. Die Handwerker haben sich da dumm und dämlich verdient. Diese Touristenmitbringsel haben sie gemacht. Und dann stellt sich Gott dazu und sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich glaube, ist es bei Paulus nur der Schatten oder bei Petrus oder bei Paulus ich glaube, bei Paulus waren die Tücher, richtig? Ja, bei Petrus, glaube ich, waren nur der Schatten. Bei Paulus nur die Tücher auf die Kranken gelegt und sie wurden heil. Die Dämonen fuhren aus, Menschen kamen zum Glauben, sie verbrannten alle ihre Bücher, Astrologie und Hokuspokus-Bücher und alles mögliche, weiße oder schwarze Magiebücher, alles wurde vernichtet. Millionen wurden da vernichtet, vom Betrag her, wenn man es umrechnet, Millionen. Man hat gedacht, kann man für guten Zweck nur verwenden. Für den Herrn. Nein, vernichtet. Und warum? Und Gott demonstriert, ich bin der Herr. Jesus demonstriert, ich bin Jahwe, ich bin, ... Und zeigt seine Allmacht, zeigt seine Überlegenheit, zeigt seine Göttlichkeit. Das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben. Und in dieser Weise finden wir das im zweiten Buch Mose. Gott stellt sich vor, stellt sich seinem Volk vor und stellt sich auch der Welt vor, stellt sich Pharao vor und sagt, du kennst mich nicht, ich zeige dir, wer ich bin. Und darum spielt dieser Name, so beginnt, ich bin, eine wichtige Rolle. Weil das ist, wie gesagt, Programm. Im ganzen Alten Testament ist das Programm. Und wenn wir das Buch lesen, die Bibel, und nicht diese Frage vorwiegend vor uns stellen, wer bist du? Sondern, was habe ich davon? Dann ist es eine falsche Perspektive. Die erste Frage ist, Gott, wie hast du dich hier mir, uns offenbart? Was für ein Gottesbild zeigst du mir? was zeigst du mir von dir, dass ich ein richtiges Gottesbild habe? Was brauche ich noch, um das zu begreifen, wer du bist? Was lehrst du mich? Liebe Geschwister, ich hoffe, dass ihr diesen Unterschied versteht, ob man sich selbst ein Bild macht oder ob man sich ein Bild von Gott machen lässt. Und dieses Buch, und die, also das, was Gott tat in seinen Werken und das, was Gott aufschrieben hat lassen in seinem Wort, dient dazu, dass wir ein richtiges Gottesbild bekommen. Weil die Welt musste von diesen falschen Götterbildern gereinigt werden. Und sie wird gereinigt, bis nur noch einer bleibt, nur noch ein Name. Über alle Namen. Eine Sache, die uns jetzt dann hineinnimmt in die nächste Bibelstunde. Gehen wir zurück zu Haggai. Haggai Kapitel 2. So 33 Mal taucht dieser Ich Bin im Haggai und offenbart sich in diesem Buch. So in dem Propheten Haggai lernen wir, und das ist die Perspektive, die wir auch einnehmen, was lernen wir dann im Buch Haggai über Gott? Wer ist er? Und eine Sache oder eine Vorstellung, die ist sehr, sehr wichtig, und die ist, wie gesagt, Vers 2, da gibt es eine Zuspitzung. Gott sagt, ich bin, also ich, Jahwe, der Herr der Herrscherin. So wie er sagt, ich bin die Burg oder der Schirm oder der Arzt, so sagte, ich bin, Punkt, Punkt, ich bin der Herr der Herrscharen. Hier lernen wir etwas aus dem Buch Haggai. Was bedeutet Herr der Herrscharen? Dieser Begriff kommt aus der Militärsprache erstmal. Oder nochmal wie bei Luther, Zebaoth jetzt. Ja. Dieser Begriff kommt eigentlich aus der Militärsprache und beschreibt einen Heeresführer. Es beschreibt einen Befehlshaber, der an Rangordnung über allen steht und alles regiert und alles befiehlt. Er ist der Herr über die Herrscharen, die ihm gehorchen. Das ist der Ausdruck. Er ist der Herrscher, der Befehlshaber über alle Herrscharen, über alle Ordnungen und er regiert über sie und er befehligt sie und er spricht und sie handeln. So, wir halten jetzt mal fest, das ist ein Begriff aus der Militärsprache und beschreibt erstmal einen Heerführer, einen Befehlsherrhaber über allem. Ich möchte heute mit euch noch eine Stelle euch zeigen, die uns, wie gesagt, in die nächste Bibelstunde hineinnehmen wird. Dann müssen wir nämlich uns anschauen, welche Herrscharen sind damit gemeint? So, wir müssen uns klar werden, wenn er der Herr der Herrscharen ist, welche Herrscharen sind damit gemeint? Und dann, warum bezeichnet er sich so? Was bekommen wir dafür ein Gottesbild? Und wie weit hilft uns dieses Gottesbild besser Haggai zu verstehen? So, das ist wichtig. Das ist nicht ohne Grund, dass er da als der Herr der Herrscharen gesagt wird. Denn an bestimmten Stellen nennt ihn Haggai bewusst Herr der Herrscharen. An manchen Stellen nennt er ihn nur Herr. So haben wir 33 Mal Jahwe und 14 Mal Herr der Herrscharen. Das heißt, nochmal eine Konkretisierung. Geht mal mit mir in Hosea Kapitel 12, Vers 6. Ich hoffe, dass ich das... Hosea 12, Vers 6. Die kleinen Propheten sind nicht mal so einfach zu finden, aber wenn man ein bisschen öfters hin und her blättert, dann findet man sie. Ein bisschen Übung und dann hat man das. Hosea, Kapitel 12, Vers 6. Der Prophet sagt Folgendes. Und der Herr, der Gott der Herrscharen, Jahwe ist sein Name. Hosea bringt die beiden Namen zueinander und sagt, der Herr, der Gott der Herrscharen. Was ist sein Name? Jahwe. Jahwe ist der Herr der Herrscharen. Der Herr der Herrscharen ist Jahwe. Ich habe euch gerade versucht, euch ein bisschen ein Bild zu verschaffen. Wer ist Jahwe? Jahwe ist der Schöpfergott. Jahwe ist der Rettergott. Jahwe ist der einzige Gott. Was ist mit Herrscharen gemeint? Das machen wir ab nächsten Mittwoch. Gucken wir uns nächsten Mittwoch an. Und dann bringen wir diese beiden Gottesnamen zusammen, beziehungsweise diese Zeichnungen. Und ich hoffe, dass das uns einen guten Überblick oder einen guten Einblick in das Bild Gottes gibt, wer Gott wirklich ist. Okay, für heute ist durch. Ich möchte beten und wir können beten. Wir möchten euch das nicht vorenthalten. Liebe Freunde, ich habe ein Anliegen. Ich möchte wirklich euch einladen zu beten. Nicht um zu beten, damit ihr bestätigt, ob die Bibelstunde gut war oder nicht. Ob ihr was gelernt habt oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern die Bibel sagt, dass unsere Gebete der Lobpreis, oder das ist das Opfer, das wir Gott darbringen. Wir opfern keine Lämmer mehr, keine Tauben mehr, keine Rinder mehr, sondern wir bringen ein Lob der Lippen. Und wenn ihr Gott liebt, dann opfert fleißig. So, das sind die Gebete der Heiligen, die hervorsteigen. Und ich möchte euch bitten, mit mir zu loben und Gott zu preisen für das, dass er ist und dass er sich uns offenbart. Ja, ich mache den Abschluss. Das ist mein Gebet vom ganzen Herzen her. Will ich dich dafür verherrlichen und groß machen und vom Herzen danken, dass du dich uns Menschen offenbarst. Das heißt, dass du dich uns mitteilst und auf eine Art und Weise, die wir verstehen, dass du durch deinen Geist uns dein Wort in unseren Herzen groß machst, dass wir es glauben dürfen, dass wir es verstehen dürfen. Selbst die Dinge, die unseren Verstand übersteigen, weil du unseren Verstand übersteigst, weil du Gott bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, und so lehrst du uns, wer du bist. Ich bitte dich, Herr, zeig uns und weiterhin lehre uns in unserem Leben durch die Taten, die wir erleben, durch die Dinge, die in unserem Alltag wir erfahren. Herr, wo du uns wirklich lehrst, wer du bist und unser Gottesbild korrigierst. Und führe uns dann in die Schrift, damit wir dann ein richtiges Gottesbild bekommen und sehen, wer du wirklich bist. Danke, Herr, dass du das tust, weil du groß bist und weil du es möchtest. Das ist so wunderbar. Danke für jeden Einzelnen, der Glauben glaubt und glauben darf. Und dich möchte ich bitten, auch heute. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die dich da nicht sehen, die dich nicht erkennen, die dich nicht glauben. An die zwei Menschen, mit denen ich gestern sprach, bitte ich dich, Herr. O Herr, offenbare du dich und zeig in Jesus Christus, wer du bist, damit auch sie gerettet werden. Denn du bist der einzige Schöpfer und somit Erlöser Gott. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.